Das meiste Unglück auf der Welt kommt nicht durch Menschen, die wild entschlossen sind, böse zu sein, sondern durch die Vielzahl jener, die sich für St. Georg halten und nicht merken, dass sie in Wahrheit der Drache sind. Ob das auch für Karl Marx gilt, dessen Todestag sich am 14. März zum 125. Male jährt, wollen wir im Gespräch mit dem St. Galler Philosophen Christoph Henning klären, der zumindest der Meinung ist, dass Marx' Werke heute neu gelesen werden. Henning ist Autor eines entsprechenden aufsehenerregenden Essays. Guten Tag, Herr Henning.
Schönen guten Tag, Herr Kuzian.
Im Jahre 1835 schreibt der 17-jährige Trierer Abiturient Karl Marx am Collège de Trèves seinen Abituraufsatz auf Lateinisch. Und die Lehrer bestätigen ihm, neben schönem Latein und einer schauderhaften Handschrift, geschichtliches Wissen und gediegene Darstellung. Marx war also Humanist, formal jedenfalls, und das ist nicht ohne Belang, denn wer die Geschichte der Grachen detailliert kannte, hatte im Elend des beginnenden Industriezeitalters ein intellektuelles Déjà-vu-Erlebnis. Wie stark waren Marxens humanistische Wurzeln?
Die humanistischen Wurzeln von Karl Marx sind eine der Sachen, die heute in der akademischen Beschäftigung mit Marx neu entdeckt wird. Und man stellt zum Beispiel fest, dass es da richtige Kongruenzen gibt zwischen den Leuten, die normalerweise als humanistische Bannerträger gelten, zum Beispiel Wilhelm von Humboldt oder auch John Stuart Mill. Also es war tatsächlich so, dass das Ideal, was da in diesem Abituraufsatz auch schon vorkommt, also dass der Einsatz für das Gemeinwohl, der uns erst zu uns selber führt, dass das tatsächlich eine leitende Kraft wohl war, die Marx selbst getrieben hat und an der er auch Gesellschaften gemessen hat. Also wenn Gesellschaften ihren Mitgliedern die Möglichkeit geben, sich nach Kräften allseitig zu entwickeln, dann war es eine gute Gesellschaft. Wenn eine Gesellschaft Menschen einengt, also einseitig nur entwickeln lässt, beziehungsweise die Entwicklung hemmt, dann ist das eine schlechte Gesellschaft in seinen Augen. Und das bedeutet, dass das humanistische Bildungsideal letztlich für ihn prägend war.
Sie heben sehr stark auf den Analytiker Karl Marx ab. Die gegenwärtige Attitüde, nur das Negative der Globalisierung zu sehen, lädt geradezu dazu ein. Wenig ist aber über den Parteiprogrammatiker Marx zu lesen, der ausdrücklich den Klassenkampf und den gewaltsamen Umsturz propagierte. Das Kommunistische Manifest hat Marx zusammen mit Friedrich Engels geschrieben, das apokalyptische Elend des Bolschewismus, die Abermillionen Toten im Namen eines angeblich wissenschaftlichen Marxismus-Leninismus. Kann das ganz von Karl Marx abstrahiert werden oder hat er damit so wenig zu tun wie die Bergpredigt mit der Inquisition?
Das ist eine schwierige Frage. Er hat natürlich als historisches Individuum nicht wie ein religiöser Führer jetzt die Möglichkeit, sich auf irgendeine Transzendenz zurückzuziehen, sondern es lässt sich natürlich zurechnen, wenn bestimmte politische Bewegungen sich auf ihn beziehen, dann hat das natürlich auch mit ihm zu tun. Nur man muss den Unterschied machen, wie beispielsweise in der Medizin, zwischen Diagnose und Therapie. Und es gibt eben bei dem Arzt einen gewissen Freiheitsspielraum, wenn er eine Diagnose stellt. Dafür braucht er eine Analyse, also dafür braucht man möglicherweise marxische Theorien. Daraus ergeben sich mögliche verschiedene Therapien. Die Therapie, die gewählt worden ist im Laufe des Leninismus, muss man sagen. Also wenn wir politischen Marxismus meinen, müssen wir eigentlich immer dazu sagen, Marxismus, Leninismus. Dann muss man sagen, da sind natürlich Elemente hinzugekommen, die bei Marx nicht so standen. Insofern kann man als historisch interessierter Mensch sagen, na gut, es lässt sich nicht leugnen, dass es einen Zusammenhang gibt, aber man muss auch, wenn man es historisch betrachtet, die historischen Veränderungen sehen und vor allem sehen, dass es einen unableitbaren Freiheitsspielraum gibt in der politischen Gestaltung, der nicht eins zu eins aus der Theorie abzuleiten ist.
Nun war Marx gar kein Feind von Eigentum. Das Recht auf Eigentum war ein revolutionärer Anspruch der großen Revolution in Frankreich und mit den französischen Frühsozialisten wie Saint-Simon und Proudhon, die Eigentum zu Diebstahl erklärten, hatte Marx vor allem Spott übrig. Wo Eigentum zeitgeistgemäß in die Nähe eines Four-Letter-Words gerät, kann man da Marx sogar zum Zeugen für das Eigentum anrufen?
Eine realistische Einschätzung für ökonomische Notwendigkeiten, die muss man ihm wohl zugestehen. Also man muss allerdings sehen, dass Eigentum nicht notwendigerweise Privateigentum ist. Das heißt, wenn man Eigentum als Produktionsmittel nimmt, also Kontrolle über gesellschaftliche Produktionsmittel, dann war er wohl sicherlich nicht ein Verteidiger des Eigentums an Produktionsmittel, wenn Eigentum privat gedacht wird. Allerdings hat er gesagt, es muss so etwas geben wie soziale Kontrolle über Produktionsmittel. Das heißt, wenn man das als Gemeinschaftseigentum versteht und einen demokratischen Willensbildungsprozess über die sinnvolle Nutzung dieser Ressourcen, dann kann man darin einen anderen, möglicherweise alternativen Eigentumsbegriff freilegen.
Die Wissenschaft kennt den Begriff der nicht intentionalen Folgen rationalen Handelns. Und anfangs erklärte man das Duell Liberalismus-Marxismus durch den Zusammenbruch des Ostblocks für historisch erledigt. Inzwischen sieht man die Postkommunisten in die westlichen Bundesländer in einer Stärke in die Parlamente einziehen, was wohl nicht mal den Träumen, den kühnsten Träumen Erich Honeckers entspräche. Haben wir eigentlich schon richtig begriffen, was da vor sich geht?
Was heißt begreifst? Also das Begreifen der gegenwärtigen Prozesse kommt natürlich immer hinterher. Die Eule der Minerva fliegt in der Dämmerung. Das hat Karl Marx so gut gewusst wie sein Lehrer Hegel im Prinzip. Allerdings ist es so, dass wenn man einmal den langen Blick, den Blick auf die langen Wellen der Geschichte mit Marx sich erlaubt, dann muss man sagen, dass das eigentlich fast erwartbar war, was da passiert. Man hat sich lange Zeit verlassen auf die Selbstheilungskräfte des Marktes, auf die Zauberformel, dass der Markt alle Menschen besser stellen kann. Jetzt haben wir 10, 20 Jahre versucht mit diesem Rezept und stellen fest, es ist scheinbar nicht so. Es gibt immer wieder Verlierer. Leute, die mit weniger Ressourcen an den Start gehen, haben am Ende noch weniger als vorher möglicherweise. Das sind Sachen, die, wenn man Marx folgt, erwartbar waren. Insofern, dass diese Menschen sich nun zusammentun und sagen, gut, wir sind nicht einverstanden damit, wie es läuft, das ist eigentlich keine Überraschung. Insofern kann man sagen, was gibt es da noch zu begreifen, dass Leute aufstehen und sagen, wir wollen es anders. Das ist eigentlich keine große Überraschung.
Klassen gibt es nicht mehr, sagt die Wissenschaft. Man spricht von Schichten, auch wenn man inzwischen zunehmend skeptisch der Behauptung eines postmateriellen Paradieses gegenübersteht. Ohne Klassen aber kein Klassenkampf. Ist das Modell also doch out?
Also man muss bei dem klassentheoretischen Modell von Marx vielleicht etwas genauer hinsehen und sehen, dass er unterschieden hat Klasse an sich, das heißt eine objektiv gesellschaftlich bedingte Klassenlage von bestimmten Individuen und dann den freien Entschluss dieser Individuen, sich als Klasse für sich zu konstituieren, das heißt als ein historisches Subjekt, was politisch handlungsfähig ist, auch historisch aufzutreten. Und wenn man sagt, Klassen gibt es nicht mehr, dann ist das im Sinne von Ulrich Beck gemeint, dass uns eine politische Klasse als politisches Subjekt so offen nicht mehr gegenübertritt. Allerdings, wenn man zum Beispiel in der letzten Zeit liest, da fällt das Wort vom Klassenkampf von oben. Das heißt, dass bestimmte politische Interessen oder ökonomische Interessen sich durchaus sichtbar in der Politik durchsetzen. Und dann muss man einfach sagen, gerade nach der Klassentheorie von Karl Marx gehört es dazu, dass wenn Klassen als Klassen auftreten, sie den Klassencharakter ihrer Interessen möglichst verunsichtbaren müssen. Weil wenn ein Klasseninteresse als Klasseninteresse sichtbar wird, ist es schon mal politisch nicht mehr so gut durchsetzbar. Das heißt, die Unsichtbarkeit der Klassen gehört zur Klassentheorie eigentlich dazu.
Marxismus bleibt auf jeden Fall akademischer Gegenstand. Welche Universitäten oder Institute stehen denn da in der ersten Reihe?
Also da kann man nur mit dem Nimbus reden, den bestimmte Universitäten gehabt haben. Wie sehr das heute noch gehandhabt wird, das entzieht sich, glaube ich, meiner Kenntnis. Also man muss natürlich sagen, die Freie Universität Berlin mit Rudi Dutschke und vielen namhaften Wissenschaftlern stand da an erster Front, die natürlich Frankfurt, das Institut für Sozialwissenschaften und dann einige natürlich Berkeley mit dem Studentenaufstand. Aber ich glaube heute, da sich der Klassenkampf in der Theorie, das heißt die großen Auseinandersetzungen nicht mehr in der Form abspielen, also ich wüsste jetzt keinen großen Brennpunkt, wo Marx tatsächlich schwerpunktmäßig behandelt wird. Es gibt allerdings eine Offenheit an vielen Universitäten, das heißt, man findet in Seminaren in unterschiedlichen Disziplinen tatsächlich eine unbefangene und auch professionelle Beschäftigung mit Marx. Das heißt, ich würde nicht sagen, dass es da jetzt bessere oder schlechtere Universitäten gibt in der Hinsicht.
Es gibt diverse marxistische Wallfahrtsorte. Die vielen im Osten sind durch sozialistischen Realismus ästhetisch verbrannt. Aber da gibt es das Marxhaus in Trier, aber auch sinnbildlich für Europa in Brüssel. Wird Marx angemessen gedacht?
Das werden wir jetzt sehen. Also am 14. März, wenn er 125 Jahre seinen Todestag feiert, wird man sehen, in welcher Form ihm gedacht wird. Nun ist es ja so, dass er kein Säulenheiliger ist, sondern mir wäre es lieber, wenn man von einem Personenkult vielleicht etwas abgeht und ihn einfach ganz normal betrachtet wie einen unserer theoretischen Klassiker vom Format Max Weber, Adam Smith. Also von dieser Sorte haben wir einfach nicht so viele. Es gehört kein Personenkult dazu, sich dem Werk eines solchen Theoretikers zu widmen. Vielleicht wäre es besser, man würde weniger Personenkult treiben und mehr theoretische Achtsamkeit.
Christoph Henning, Philosoph an der Universität St. Gallen und Autor. Dankeschön in die Schweiz.